Zusammen singen und beten, gemeinsam mit anderen Spiritualität leben, das ist sicherlich eine grundsätzlich schöne Erfahrung. Es gibt viele neue geistliche Gemeinschaften, die eine Anziehungskraft ausüben auf junge Menschen. Vielleicht wegen der emotionalen Spiritualität oder vielleicht auch durch charismatische Personen in der Leitung der Gemeinschaft. Warum man sich aber nicht gedankenlos einer Gemeinschaft anschließen sollte, darüber spreche ich mit Hildegund Keul, Theologieprofessorin an der Uni Würzburg. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen allerseits.
Wenn Menschen andere dafür begeistern, Spiritualität zu leben, dann kann es sein, dass sie spontan und ohne groß drüber nachzudenken da mitmachen und sich einfach mitreißen lassen. Warum warnen Sie davor?
Ja, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, die das tun, sich ihren kritischen Geist und auch einen skeptischen Blick durchaus bewahren und das auch wirklich durchgängig tun. Denn das haben die Forschungen in den letzten Jahren gezeigt. Die Gefahr, Missbrauch zu erleiden in einer geistlichen Gemeinschaft oder auch in der charismatischen Bewegung, die ist schlichtweg erhöht. Und das betrifft sowohl Missbrauch spiritueller Art, auch sexueller Art oder auch finanzieller Art, also Ausbeutung von Geld, von Arbeitskraft, von Arbeitszeit. Und da diese Gefahr erhöht ist, finde ich es sehr wichtig, dass auch junge Menschen da wirklich sich den kritischen Blick bewahren und nicht einfach quasi in ihrer Begeisterung quasi blauäugig reinstolpern. Also ganz besonders gut zeigt sich die Problematik bei der katholischen integrierten Gemeinde. Ich erinnere mich da selbst noch sehr gut dran. Ich habe in den 80er Jahren ein Semester in München studiert und in der Zeit ist einfach die KEG total gehypt worden. Also Menschen haben gedacht, da wird das wahre Christentum gelebt. Da gehen Menschen an den Ursprung zurück. Die Art, wie sie zusammenleben in Gemeinschaften, jung und alt, Laien und Kleriker zusammen. Also das war wirklich wie das Paradies auf Erden, wurde das dargestellt. Und jetzt ist bekannt und deswegen ist 2020 auch die KEG, die katholische integrierte Gemeinde, aufgelöst worden in München, dass da Missbrauch wirklich in aller jeglicher Hinsicht stattgefunden hat. Die Menschen sind finanziell total ausgebeutet worden, sodass sie heute quasi eigentlich zum Beispiel Altersarmut befürchten müssen. Oder auch, es ist sehr stark in ihr Leben eingegriffen worden. Also zum Beispiel, ob sie und wen sie heiraten können, ob und wann sie Kinder bekommen können. Ich meine, das sind ja ganz massive Manipulationen, die da passiert sind. Und das ist quasi so die Spitze eines Eisbergs, an dem zu sehen ist, wie gefährlich das ist, wenn man quasi unbedarft einfach reingeht.
Aber woran
also sektiererische Entwicklungen.
Ja. Aber woran kann man denn, wenn man so einer Gemeinschaft beitreten möchte, sowas festmachen? Beziehungsweise woran kann man bei Menschen diesen geistlichen Missbrauch überhaupt auch feststellen?
Ja, das sind ganz verschiedene Punkte. Also zum Beispiel ein sehr hohes elitäres Bewusstsein. Also wir sind die Richtigen, die anderen sind falsch, auch im katholischen Bereich, aber nochmal vielleicht verstärkt außerhalb vom katholischen. Ein verstärktes Elitebewusstsein, aber auch zum Beispiel in vielen Gemeinschaften, die da so hochgefährdet sind oder wo der Missbrauch schon systematisch integriert ist, dass die Kontakte nach außen, also zum Beispiel zur Familie, zu anderen Jugendgruppen, zu Beziehungen, die vielleicht schon lange bestehen, dass sie gekappt werden. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber so nach und nach. Man sagt immer, das sind irgendwie Weltmenschen oder welche Begriffe auch immer man da hat. Ne? Also die werden irgendwie schlecht gemacht und dann werden diese Beziehungen gekappt und man wird immer mehr isoliert. Das ist hochgefährlich. Es gibt ein meines Erachtens sehr überzeugendes Bild dafür, was den spirituellen Missbrauch ausmacht. Und das ist der Marionettenspieler. Also wenn Sie sich vorstellen, es gibt so eine ganz charismatische Führungsfigur, also eine Person, die mit ihrem Charisma überzeugen kann, die auch ganz wunderbar darstellen kann, wofür es diese Gemeinschaft gibt, diese Bewegung gibt. Das ist alles sehr überzeugend und Menschen machen begeistert mit. Und der Marionettenspieler knüpft quasi auf sehr perfide Art und Weise nach und nach unsichtbare Fäden in Bezug auf die Person. Also das heißt, es wird bestimmt, wohin Menschen gehen, was sie tun mit ihren Händen, also alle Körperteile sind quasi unter Umständen betroffen, wenn es schlimm kommt. Aber ich muss sagen, es wäre mir auch schon viel zu viel, wenn nur meine Hand allein schon irgendwie geleitet wird und ich da nicht mehr selber mich bewegen kann. Also der Marionettenspieler, der dann die Fäden zieht. Und das ist einfach sehr weitreichend. Also Menschen werden völlig irritiert und sie geraten immer mehr in Abhängigkeit. Das ist eigentlich so der Kern von spirituellem Missbrauch. Einfach weil Menschen dieser charismatischen Führungsfigur so sehr vertrauen. Also alle sagen, das ist ein großartiger Mensch und der weiß genau, wo es lang geht und was wir tun müssen. Und das mit voller Begeisterung, aus vollem Herzen heraus. Ja, und dann plötzlich steht man da und vielleicht ein paar Jahre später, wenn man es irgendwie halbwegs geschafft hat, sich daraus zu befreien, steht man dann und sagt, wie kommt das eigentlich, dass ich Dinge gemacht habe, die ich überhaupt nicht für vertretbar halte?
Und dennoch erinnert es jetzt dann wieder an die Sekten. Wo ziehen Sie da die Grenze?
Ja, die Übergänge sind manchmal auch tatsächlich fließend. Also es kommt immer sehr stark darauf an, wie sehr sich ein solcher Missbrauch quasi in einer Gemeinschaft auch etablieren kann, wie sehr das akzeptiert wird. Deswegen finde ich es ja auch so wichtig, quasi präventiv, dass die geistlichen Gemeinschaften selbst, also nicht nur die einzelne Person, ein junger Mensch, der vielleicht eintreten will oder der sich da anschließt, der oder die, sondern dass die geistlichen Gemeinschaften selbst um diese Gefahr wissen, um diese Gefahr auch bahnen zu können.
Warum sollte man gerade junge Menschen im Blick behalten?
Ja, einfach weil junge Menschen, die sind in der Beziehung wirklich sehr wichtig, obwohl Erwachsene auch betroffen sind, da ist es natürlich genauso wichtig, da präventiv unterwegs zu sein und die Menschen wirklich auch zu schützen vor dem Missbrauch. Die Jugendlichen sind einfach per se begeisterungsfähig. Also die sind offen für das, was kommt. Die sind noch nicht in ihrem Beruf irgendwie so völlig fixiert. Und diese Begeisterungsfähigkeit, das heißt, dass sie sich öffnen. Also das sind offene Menschen, wenn die in solchen charismatischen Bewegungen sind. Und wenn Menschen sich gänzlich öffnen, in der Spiritualität spricht man häufig sogar von Herzensöffnung. Überlegen Sie sich mal dieses Bild, wie stark das ist. Also Menschen sind wirklich geöffnete Menschen. Sobald man geöffnet ist, ist man verwundbar. Also da kann Zugriff erfolgen. Und wie gesagt, diese Begeisterungsfähigkeit bringt Menschen dazu, gerade auch in diesem Überschwang, ne? Also so einen Night Fever-Abend zu haben und man, die jungen Menschen, die öffnen sich komplett, ne? Und das ist einfach, das hat eine gefährliche Seite. Man muss schlichtweg um diese Gefahr wissen, um sie bannen zu können.
Wie ist denn der Umgang von diözesanen Institutionen mit geistlichen Gemeinschaften? Wird da ein Blick drauf geworfen?
Ja, ich hoffe, da ändert sich jetzt in den letzten Jahren einiges. Der spirituelle Missbrauch, so heißt er meistens, geistlicher oder spiritueller Missbrauch, das wird jetzt immer mehr bekannt, wie gefährlich der eigentlich ist. Und deswegen sind auch in den Diözesen die ersten Anfänge zu sehen, da was dagegen zu tun. Also ich hoffe, dass da auch die Forschung, die ja mittlerweile passiert ist, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen mit Céline Voyot, also dass die Forschung auch wahrgenommen werden, wie gefährlich spiritueller Missbrauch ist. Und aber der Umgang ist zurzeit, finde ich, noch sehr schwierig und sehr stark verbesserungswürdig. Und ich finde, das muss wirklich auch passieren. Also ich nenne mal ein Beispiel, wo ich den Eindruck habe, okay, da ist Jugendpastoral einfach ein Lautsprecher für die Werbung, die die geistlichen Gemeinschaften selbst betreiben. Also keine kritische Distanz, kein Versuch zu gucken, wo können da auch Gefahren liegen. 2017 ist bei der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz in Düsseldorf eine Broschüre rausgekommen über geistliche Gemeinschaften. Und zwar über die Jugendpastoral, die in den geistlichen Gemeinschaften gemacht wird. 2017, da wussten wir schon, dass Missbrauch eine hohe Gefahr ist. Und trotzdem kommt das Wort sexueller Missbrauch, spiritueller Missbrauch, Gewalt überhaupt nicht vor. Und das halte ich für fatal. Da muss ich ganz grundlegend etwas verändern. Also dieses Bewusstsein für die Gefahr. Denn wenn man die Gefahr nicht sehen will, dann rennt man umso mehr in sie rein.
Geistliche Gemeinschaften kämpfen um ein gutes Image, genau wie andere christliche Gruppen auch. Wie stehen Sie da in der Situation? Das ist ja nicht überall so.
Ja, also ich halte das für absolut wichtig, dass die neuen geistlichen Gemeinschaften dieses Thema schlichtweg angehen und wirklich offensiv betreiben. Aus meiner Forschung, es gibt so ein Problem des Verletzlichkeitsparadox. Das besagt, wenn man quasi versucht, einer Gefahr, die man sieht, auszuweichen und bestimmte Schutzstrategien einzubauen, damit nicht rauskommt, welche Gefahr da ist oder auch was da an Missständen passiert, dann ist in dem Fall, dass der Schaden dennoch eintritt, der Schaden exponentiell erhöht. Und das haben die geistlichen Gemeinschaften in Frankreich bereits erfahren. Und natürlich die katholisch integrierte Gemeinde, die ist jetzt aufgelöst. Die kann nicht mehr weitermachen. Ich meine, da ist noch sehr viel Aufarbeitung nötig. Aber die ist einfach am Ende. Und das passiert vielen geistlichen Gemeinschaften, wo dann der Missbrauch quasi rauskommt. Es ist viel besser, wenn die neuen geistlichen Gemeinschaften das Thema wirklich offensiv angehen, offen sagen, diese Gefahr besteht und wir machen Folgendes, um diese Gefahr zu wehren.
Frau Keul, warum hilft hier ein Blick in das Buch einer Französin, das Sie jetzt in deutscher Sprache herausgegeben haben?
Ja, das Buch von Céline Loyau, Verrat der Seelenführer, ist deswegen so wichtig, weil in Frankreich einfach die Aufarbeitung schon viel weiter voran ist. Das hat auch damit zu tun, dass einfach sehr viele Sterne am Himmel der geistlichen Bewegungen, der charismatischen Bewegungen, die so sehr hoch gelobt worden sind und wirklich in den Himmel gehoben worden sind, gestürzt sind schlichtweg, dass sie enttarnt worden sind als Missbrauchstäter, auch ein paar Täterinnen, hauptsächlich aber Männer, also geistliche Väter, so wurden sie genannt. Und das war ein derartiger Sturz, dass Frankreich gar nichts mehr anderes übrig geblieben ist, als das wirklich aufzuarbeiten. Und da sind die uns einfach schon weit voran und vor allen Dingen, man kann da sehen, wie das Ganze funktioniert, also wie zum Beispiel die Überschreitung von spirituellem Missbrauch in sexuellen Missbrauch passiert. Also ganz klare Analysen in Bezug auf Frankreich und vieles ist dabei übertragbar auf Deutschland.
Was macht Céline Loyau so besonders?
Ja, ganz tolle Frau, die hat selbst zur charismatischen Bewegung gehört. Die war ganz begeistert bei der Sache als junge Frau. Als 14-Jährige hat sie eigentlich angefangen damit, ist zu Exerzitien gegangen und so weiter, war da sehr engagiert. Auch ihre Freunde, ihre Freundinnen waren mit dabei. Und sie war beim Weltjugendtag, war in Rom lange Zeit. Und dann ist sie Journalistin geworden. Und dann hat sie mitbekommen, wie immer mehr von den Menschen, von denen sie so begeistert war als junge Frau oder als Jugendliche, dass die enttarnt werden, dass diese Sterne plötzlich vom Himmel stürzen. Also sie spricht auch vom Sturz der Sterne, so nennt sie das. Und das war für sie total erschütternd. Also sie fragte noch an einer Stelle, sind wir eine missbrauchte Generation?
Warum ist es so wichtig, diesem spirituellen Missbrauch jetzt auf den Grund zu gehen? Was ist das, was diese Frau herausgefunden hat?
Ja, das sind verschiedene Dinge. Also zum einen, warum das so schnell funktioniert, dass der spirituelle Missbrauch in sexuellen Missbrauch übergeht. Das hat auch mit dem Charakter der neuen geistlichen Bewegungen zu tun, dass nämlich die Sinnlichkeit ganz anders betont wird als in anderen Kontexten. Das erleben wir ja auch zum Beispiel bei Night Fever, da wird ja sehr viel mit der Sinnlichkeit gearbeitet. Das soll ästhetisch sein, das soll die Menschen ansprechen, das soll sie öffnen, sich aufschließen. Und das ist natürlich der Punkt, wo quasi dieser Übergang sehr leicht passieren kann. Also wenn quasi eine geistige Autorität so ein Marionettenspieler wird und es sehr geschickt und auch sehr perfide gelingt, da die Fäden richtig zu ziehen, dann verlieren Menschen quasi ihren eigenen Willen. Und es muss noch nicht mal zu sexuellem Missbrauch kommen oder zu finanzieller Ausbeutung. Der spirituelle Missbrauch alleine, der reicht schon komplett aus, um Menschen wirklich großes Leid zuzufügen, weil sie einfach auch in ihrer Persönlichkeit gestört werden. Also das, weil sich ihre Persönlichkeit verändert. Sie werden zutiefst manipuliert.
Wenn Menschen etwas ganz besonders wichtig ist, hören sie dann auf ihr Bauchgefühl und sollten ihren Kopf einschalten? Ist das die Botschaft?
Ja, auf jeden Fall den Kopf einschalten, also und wirklich gucken, was da passiert. Und ein ganz einfacher Tipp, immer darauf achten, dass andere Kontakte weiter bestehen. Alte Freundschaften aufrechterhalten. Und wenn Leute irgendwie eine Kritik üben, direkt sagen, wunderbar, mach weiter. Also der Kritik gegenüber offen sein.
Wenn Menschen was heilig ist, wie sind sie dann drauf?
Ja, die Schwierigkeit bei dem, was Menschen heilig ist, liegt darin, dass Menschen dadurch opferbereit werden. Also wenn mir etwas heilig ist, dann bin ich bereit, etwas zu geben, vielleicht unter Umständen sogar alles zu geben. Ein tolles Beispiel dafür, weil es so alltäglich ist, sind Eltern, denen ihre Kinder wirklich etwas Heiliges sind. Die Kinder liegen am Herzen, sie sind ihnen wahnsinnig wichtig, sie sind ihnen heilig. Und da sind sie natürlich bereit, sehr viel zu geben. Also Mütter, die ein Kind zur Welt bringen, haben den Geburtsschmerz. Das ertragen die, auch wenn es furchtbar ist, weil sie wissen, okay, das Kind kommt dadurch zur Welt. Oder auch alle finanziellen Einbußen, alles nehmen Menschen, die ihre Kinder lieben, wirklich auf sich, eine hohe Opferbereitschaft. Das heißt also, etwas, was Menschen heilig ist, das macht sie bereit, Dinge zu opfern.
Heißt das aber dann demnach auch, dass es nicht auf geistliche Gemeinschaften zutrifft, worüber wir hier sprechen?
Ja, genau. Das ist bei geistlichen Gemeinschaft genau der Punkt. Also bei jungen Menschen auch, da ist die Opferbereitschaft besonders hoch. Also die jungen Menschen geben dann sehr viel von ihrer Zeit, Engagement, ihre Kraft, geht dann ganz da rein. Und jemand, wer spirituell manipuliert, wer Missbrauch betreibt, kann das ausnutzen und die Grenze immer weiter raustreiben. Also der Missbrauch wird immer schlimmer.
Inwiefern trifft das auf nicht-geistliche Gemeinschaften zu?
Auf nicht-geistliche Gemeinschaften, ja, das kommt drauf an. Also natürlich in anderen Kontexten von Kirche sowieso. Aber ich glaube auch, dass das auf nicht religiöse Gemeinschaften zutrifft und dass es da auch eine Gefahr ist. Also das Paradebeispiel im Moment dafür ist meines Erachtens die letzte Generation. Die engagieren sich ja für eine ganz wichtige Sache, dafür, dass der Klimawandel nicht so weiter vorangeht, dass wirklich die Welt gerettet wird. Und die letzte Generation sagt sich, wir müssen die Welt retten. Das hat schon Parallelen dazu, dass die charismatische Bewegung gesagt hat, wir müssen die Kirche retten. Und zu wissen, ich bin im Dienst einer höheren Sache, eines größeren Ganzen, das motiviert sehr viel Kraft, aber es birgt auch die Gefahr, dass Menschen so opferbereit sind, dass sie letztlich quasi ganz und gar ausgelaugt werden, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich vor sich selber nicht verantworten können. Oder auch, ja, das Gewissen wird auch manipuliert. Das ist bei der Voyeur so ein ganz wichtiger Punkt. Sie nennt das Maître, also Meister oder auch Beherrscher des Gewissens. Also die Einschätzung dafür, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, die wird manipuliert. Und wenn das passiert ist mit charismatischen Führungsfiguren, die gibt es ja in der letzten Generation unter Umständen auch. Also da würde ich jetzt niemanden konkret blamen, aber ich sehe diese Gefahr struktureller Art. Also, dass quasi diese hohe Opferbereitschaft Menschen letztlich schädigen wird. Also, sie verlangen von sich selbst hohe Opfer und von anderen ja auch. Aber dieses Selbstopfer muss man sich auch anschauen. Da steckt das Heilige und da drin liegt auch die Gefahr des Heiligen. Die Opferbereitschaft, die unter Umständen ausgenutzt wird, vielleicht schamlos ausgenutzt wird von Missbrauchstätern und Täterinnen.
Das Bild des Marionettenspielers, das bleibt mir auf jeden Fall jetzt im Kopf hängen. Dankeschön, Hildegund Keul, Professorin an der Uni Würzburg, über Macht und Missbrauch in neuen geistlichen Gemeinschaften und auch darüber hinaus. Wer das Thema vertiefen möchte, erfährt mehr im Buch Der Verrat der Seelenführer von Céline Oyot. Das erscheint heute beim Herder Verlag.